ARD. Neuer Trend: Große Konzerne holen ihre Mitarbeiter wieder zurück ins Büro. Wird damit der Abschied vom Homeoffice eingeläutet?
Erneut weniger Geburten in Deutschland. Was sind die Gründe?
Und ein Jahr Abnehmspritze. Was ist aus dem Hype geworden?
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Ja, heute ist Donnerstag, der 18. Juli und am Mikro für euch wieder Nina Häuser und Lars Sänger.
Lars, du bist ja gerade in Erfurt und bist mir zugeschaltet. Ich stehe hier im WDR-Studio in Köln. Wie sieht's denn bei dir so mit Homeoffice aus?
Oh, Homeoffice, gute Frage. Ungern, um ehrlich zu sein, Nina. Zum einen, weil ich wirklich gern auch mich mit den Kollegen austausche, ne, ist ganz wichtig. Und zum anderen, die Voraussetzungen, also großer Bildschirm, ne, guter Drucker und so weiter, die sind, finde ich zumindest im Büro, einfach besser.
Okay, das Arbeiten im Homeoffice, das hat ja mit Corona ordentlich Schwung bekommen. Einfach, weil es damals ja gar nicht anders ging. Und viele Firmen haben das auch bis heute beibehalten. Aber jetzt kündigt sich da tatsächlich die Rolle rückwärts an. Auch, weil ein Riesenkonzern diesen Schritt geht. Der Software-Gigant SAP will seine Mitarbeiter nämlich wieder mehr ins Büro zurückholen.
Ja, und SAP, das ist ja nicht irgendein Unternehmen, ne? Das ist ein mächtiger Konzern, Hauptsitz Baden-Württemberg, weltweit über 100.000 Mitarbeiter, der wertvollste deutsche Konzern, der macht Milliardenumsätze und deswegen ist SAP auch für viele ein Vorbild und Trendsetter. Da galt jahrelang schon, auch vor der Pandemie, das muss man dazu sagen, im Grunde genommen, dass von überall aus gearbeitet werden kann. Und genau deshalb lässt die Nachricht von der Rolle rückwärts jetzt eben auch so aufhorchen.
Ja genau, bei SAP dürfen die Mitarbeiter nicht mehr unbegrenzt, sondern nur noch an 2 Tagen pro Woche zu Hause arbeiten. Also Schluss mit unbegrenztem Homeoffice. Riesenaufschrei, da natürlich in der Belegschaft. Der Streit wabert intern schon seit Monaten. Und der Betriebsrat hat deswegen sogar schon geklagt. Es gab Anfang des Monats eine Gerichtsverhandlung. Am Ende haben sich Konzernleitung und Betriebsrat da noch auf einen Kompromiss geeinigt.
Aber was das eben auch zeigt, ist, dass es für Unternehmen gar nicht so einfach sein wird, die Homeoffice-Regelung zurückzunehmen. Es gibt mittlerweile schon mehrere Fälle, in denen Unternehmen vor Gericht gelandet sind, weil eben die Mitarbeiter sich gewehrt und geklagt haben, wieder ins Büro zu müssen.
Bei SAP weiß Konzernchef Christian Klein zwar, dass seine Mitarbeiter nicht begeistert sind, aber er bleibt hart. Den Kollegen von tagesschau.de hat er gesagt, ein ausgewogenes Verhältnis von Homeoffice und Arbeit im Unternehmen fördert Produktivität und Innovationskraft und Wohlbefinden der Angestellten.
Ja, das hat natürlich auch der Betriebsrat von SAP gehört und der sagt ganz locker dazu, nun ja, dem Chef blutet wahrscheinlich das Controllerherz, wenn die Leute im Homeoffice verschwinden. Also er hat einfach weniger Kontrolle übers Personal.
Was auch immer die Gründe sind, SAP ist kein Einzelfall. Es gibt einige große Unternehmen, die ihre Leute zurückholen. Die Deutsche Telekom zum Beispiel auch. Auch da sollen die Bürobeschäftigten wieder an 3 Tagen pro Woche ins Unternehmen reinkommen und Führungskräfte sogar an 4. Und ähnlich wird es auch bei VW und der Deutschen Bank geregelt.
Ja, oft schwappen ja solche Trends aus den USA rüber. Schauen wir vielleicht mal über den großen Teich. Auch da gehen viele Unternehmen inzwischen wieder den Weg, also die Rolle rückwärts. Amazon, Microsoft oder auch Zoom, auch die haben die Beschäftigten wieder weitestgehend ins Büro zurückgeholt. Begründung, sie befürchten, dass die Belegschaft im Homeoffice weniger produktiv und auch weniger kreativ ist.
Jetzt ist natürlich die große Frage, ist das wirklich so? Es gibt mehrere Studien, die belegen, einerseits steigt die Produktivität der Mitarbeiter durch die Arbeit im Homeoffice, einfach weil man da ungestörter arbeiten kann und damit steigt eben auch die Effektivität.
Ja, andererseits, Nina, und auch das gehört zur Wahrheit, gibt es natürlich auch negative Aspekte von Homeoffice. Viele Beschäftigte arbeiten entgegen der landläufigen Meinung übrigens tendenziell sogar mehr und machen eher Überstunden und es lassen sich schlechter Absprachen treffen. Die Kommunikation kommt zu kurz. Das findet auch Lasse, der arbeitet bei einer Unternehmensberatung und darf eigentlich immer, wenn er keine Außentermine hat, Homeoffice machen, aber er geht ganz gern ins Büro.
Ich mache meistens Homeoffice, wenn es einen Grund dafür gibt. Beispielsweise, wenn ich einen Arzttermin habe, wenn ein Handwerker kommt oder wenn ich weiß, dass bestimmte Pakete kommen. Aber ansonsten präferiere ich es eigentlich, ins Büro zu gehen, um den Austausch mit den Kollegen zu haben, einen Kaffee trinken gehen zu können mit denen und einfach dieses persönliche Treffen mir sehr wichtig ist. Weil wenn ich den ganzen Tag nur alleine vor meinem Laptop sitze, dann tut mir das nicht gut.
Ja, die meisten Unternehmen geben tatsächlich genau vor, wie häufig in der Woche der eigene Schreibtisch zu Hause zum Arbeitsort werden darf. Eva arbeitet bei einem Standortentwickler. Bei ihr ist ziemlich viel Homeoffice erlaubt.
Der Großteil meiner Arbeit und auch der Zusammenarbeit meines Teams findet virtuell und ortsunabhängig statt. Mobiles Arbeiten kann ich mir aus meinem Leben gar nicht mehr wegdenken. Es entzerrt den Alltag mit 2 Grundschulkindern und Vollzeitjob ungemein.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Aber Tatsache ist, für viele scheint so hybrides Arbeiten, also mal im Büro oder auch mal im Homeoffice inzwischen, die optimale Lösung zu sein. Ja, und in Zeiten des Fachkräftemangels ist die Möglichkeit, das machen zu dürfen, sogar ja irgendwie auch Verhandlungsmasse geworden, mindestens mal Entscheidungshilfe. Vor allem gut Ausgebildete können sich ja den Arbeitgeber mittlerweile quasi aussuchen. Und dann gibt es eben auch manchmal den Ausschlag, ne? Darüber, gehe ich zu dieser Firma oder gehe ich zu einer anderen, nämlich dann, wenn es darum geht, ist Homeoffice möglich oder eben nicht.
Auf jeden Fall. In Deutschland werden immer weniger Kinder geboren. Das Statistische Bundesamt hat jetzt die Zahlen fürs vergangene Jahr veröffentlicht. Insgesamt sind da 692.989 Kinder geboren worden. Das klingt zwar gar nicht so wenig, aber unterm Strich waren das 6% weniger als 2022.
So, und das bedeutet, im Schnitt bekommt jede Frau in Deutschland nur noch 1,35 Kinder. Das ist ein neues 10-Jahres-Tief, wobei es gab eine Ausnahme, 2021, das Corona-Jahr, da ist die Geburtenrate gestiegen. Aber ansonsten zeigt der Pfeil tatsächlich kontinuierlich nach unten. Davon sind auch alle Bundesländer betroffen, aber es gibt einige regionale Unterschiede.
Besonders stark sind die Geburten in Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein zurückgegangen. Im Saarland dagegen hat sich fast nichts verändert und am niedrigsten ist die Geburtenhäufigkeit in Berlin. Da bekommen Frauen im Schnitt nur noch 1,17 Kinder, also sogar noch weniger als im Bundesdurchschnitt.
Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, warum sinkt die Geburtenrate so stark? Und da lässt sich grundsätzlich sagen, es gibt ganz individuelle Faktoren, sowohl gesellschaftliche als eben auch politische.
Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist dieser Frage mal nachgegangen und das ist dabei rausgekommen. Die meisten jungen Menschen wollen Kinder und eigentlich am liebsten sogar zwei, aber der Kinderwunsch wird in vielen Fällen erstmal aufgeschoben. Viele Paare wünschen sich erstmal Sicherheit, einen guten Job und damit eine gewisse finanzielle Sicherheit. Eine Wohnung, die groß genug ist, ein Umfeld, das kinderfreundlich ist, ein Netzwerk von Menschen, die helfen, zum Beispiel Großeltern um die Ecke. Und wenn die Rahmenbedingungen eben noch nicht passen, dann wird der Kinderwunsch eben aufgeschoben.
Ja, das sind bekannte Gründe, aber es ist zuletzt auch noch ein anderes Phänomen dazugekommen. Das kann man auch ganz gut nachvollziehen. Der Kinderwunsch ist nämlich aufgeschoben worden, weil die Paare verunsichert waren, eben durch die vielen Krisen auf einmal. Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, also ein Krieg hier mitten in Europa bei uns vor der Haustür. Energie ist sehr viel teurer geworden und wir hatten eben auch eine hohe Inflation, also nicht nur Energie ist teurer geworden, sondern auch viele andere Dinge. Die Menschen, die konnten sich mit ihrem Geld einfach weniger kaufen und leisten und das lädt eben auch nicht gerade ein zum Kinderkriegen.
Ja, aber auch wenn der Kinderwunsch erstmal aufgeschoben wird, irgendwann kommt er vielleicht doch, der individuell richtige Zeitpunkt. Häufig so mit Anfang 30, da wird die Familienplanung bei vielen Paaren oft konkreter, auch weil den Frauen so richtig bewusst wird, dass ihre Fruchtbarkeit mit zunehmendem Alter sinkt. Und Befragungen und Studien haben ergeben, dass der Kinderwunsch dann auch schon mal unerfüllt bleibt. Also Frauen haben angegeben, dass sie sich Kinder gewünscht haben und trotzdem später kinderlos geblieben sind.
Ja, wir haben ja eingangs gesagt, Nina, es gibt auch politische Faktoren, die die Geburtenrate beeinflussen. Ja, was das angeht, haben viele Paare in der Vergangenheit eben erlebt, die Nachfrage zum Beispiel nach Kita-Plätzen ist weitaus größer als das Angebot. Es gibt immer noch viele Regionen, in denen eine verlässliche Betreuung nicht gewährleistet ist, auch weil der Fachkräftemangel zuschlägt und vielerorts eben einfach kein Personal da ist.
Ja, hier bei uns in Köln auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Und dann ist da auch noch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Aus Studien wissen wir, dass die meisten Eltern weiterarbeiten, aber eben auch genug Zeit für ihre Kinder haben möchten. Wenn die dann das Gefühl haben, das geht im Unternehmen nicht oder dass der Karriereknick droht, dann fällt die Entscheidung auch manchmal gegen das Kinderkriegen aus. Experten fordern deshalb, der Arbeitsmarkt muss sich noch besser an Familien anpassen.
Da sind die Arbeitgeber gefragt, aber eben auch die Politik, die muss auch handeln, wenn sie ein Land mit mehr Kindern will. Wichtig ist, das haben wir erklärt, der Ausbau der Kinderbetreuung, die muss verlässlich sein. Ausreichend Kita-Plätze, verlässliche Betreuungszeiten, auch ganztags, weil du gerade gesagt hast, in Köln großes Thema. Hier bei uns in den neuen Bundesländern ist es eigentlich sogar ganz gut. Wir hören nur immer, dass es in den alten Ländern da nicht ganz so gut aussieht. Ja, und dann gucken wir auch nochmal aufs Personal. Das fehlt natürlich auch, dass sich um die Kinder kümmert, wobei man auch grundsätzlich sagen muss, die Politik, die hat den Handlungsbedarf zu zumindest in Ansätzen ja auch schon erkannt.
Ja, zumindest in Ansätzen ist vielleicht da zu betonen. Es sind Anreize geschaffen worden, zum Beispiel durch das Elterngeld. Analysen haben gezeigt, das bewirkt tatsächlich was. Aber seit 2007 ist das Elterngeld eben auch nicht mehr erhöht worden. Und wichtig sind nicht nur familienpolitische Maßnahmen, auch die Gesellschaft spielt eine große Rolle. Wichtig ist da zum Beispiel eine gesellschaftliche Akzeptanz von arbeitenden Müttern und Fremdbetreuung.
Unsere Kurznachrichten.
US-Präsident Joe Biden hat Corona. Biden hat laut dem Weißen Haus nur leichte Symptome und kann weiter seine Arbeit als Präsident erledigen. Auftritte im Wahlkampf soll es aber erstmal nicht geben.
In Deutschland sollen viele Selbstständige und Kleinunternehmer Corona-Soforthilfen zurückzahlen. Das haben Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung ergeben. Demnach hat etwa jeder fünfte Empfänger das Geld zu Unrecht bekommen und soll oder hat es schon zurückgezahlt. Die Corona-Soforthilfe war zu Beginn der Pandemie die erste Unterstützung, die die Bundesregierung auf den Weg gebracht hat. Mehr zu diesem Thema findet ihr auch auf tagesschau.de.
Verteidigungsminister Pistorius fordert fürs kommende Jahr weiterhin mehr Geld für die Bundeswehr als bisher geplant ist. Die Bundesregierung hat sich gestern auf einen Haushaltsentwurf für 2025 geeinigt. Geplant sind Ausgaben von insgesamt gut 480 Milliarden Euro. Pistorius möchte 6,5 Milliarden Euro mehr und setzt dafür auf die anstehende Debatte im Bundestag.
Klimaaktivisten, die Flughäfen lahmlegen, die sollen künftig härter bestraft werden. Die Bundesregierung möchte mit einem neuen Gesetz bis zu 2 Jahre Gefängnis ermöglichen, wenn jemand auf Rollfelder oder Landebahnen läuft. Aktivisten der letzten Generation haben mehrfach den Flugverkehr mit solchen Aktionen gestört, zuletzt vor 2 Monaten in München.
Vor einem Jahr kamen in Deutschland 2 Medikamente auf den Markt, die eigentlich für Übergewichtige und Diabetiker gedacht waren. Soweit, so gut. Aber dann begann ein richtiger Hype. Wegovy und Ozempic wurden nämlich schnell als Abnehmspritzen bekannt. In den sozialen Medien, da zeigen sich Menschen, wie sie damit abnehmen. Und sogar Promis wie Elon Musk oder Kim Kardashian sollen sie nutzen.
Ja, vielleicht erklären wir erstmal, was das überhaupt für Medikamente sind, die da gerade so durch die Decke gehen. Beide kommen von einem dänischen Hersteller. Wegovy ist die neueste Spritze und die ist zur Behandlung von Adipositas, also von krankhaftem Übergewicht, zugelassen. Und Ozempic heißt die andere Spritze und die darf tatsächlich nur übergewichtigen Menschen verschrieben werden, die Typ-2-Diabetes haben. Ja, also beide sollen beim Abnehmen und beim Halten des Gewichts helfen, indem sie den Appetit zügeln und auch das Sättigungsgefühl steigern.
Genau, dafür können Ärztinnen und Ärzte das Mittel seit Mitte Juli 2023 in Deutschland verschreiben. Und dann spritzen die Patienten sich das einmal pro Woche selber unter die Haut mit so einem Fertigpen, der so ein bisschen aussieht wie so ein Eddingstift oder so. Semaglutid heißt übrigens der Wunderwirkstoff, mit dem Patienten in der Studie des Herstellers in rund 1,5 Jahren im Schnitt 15% ihres Körpergewichts verloren haben. Also jemand, der vorher 100 Kilo hatte, hat nachher nur noch 85 gewogen.
Es klingt ja im Großen und Ganzen auch erstmal verlockend, einmal pro Woche sich so eine Spritze setzen und dann schmelzen die Kilos nur so dahin. Aber Fachleute warnen eben davor, dass sich Normalgewichtige dieses Mittel spritzen. Denn natürlich gibt's wie bei jedem Medikament auch hier Nebenwirkungen und die können mitunter wirklich heftig sein. Am häufigsten treten Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit oder auch Durchfall auf. Aber auch andere Nebenwirkungen sind möglich, von Bauchspeicheldrüsenentzündung über Nierenprobleme bis hin zu Schilddrüsenkrebs.
Und trotzdem ist die Verlockung für viele anscheinend groß. Für Sebastian zum Beispiel. Er ist nicht extrem übergewichtig, würde aber gerne ein paar Kilos loswerden. Und dann hat er von der Abnehmspritze Wegovy gehört und hat sie auch ausprobiert. Das hat er im Podcast Intimbereich unseren Kollegen von 1Live erzählt.
Es schmeckt alles noch genauso gut, aber stell dir einfach vor, dein Sättigungsgefühl tritt 3-mal früher ein, als du es kennst.
Ja, Sebastian hat vorher auch schon einige Diätversuche unternommen. Manchmal hat's geklappt, aber dann kam dieser blöde Jojo-Effekt und er hat wieder zugenommen.
Aber das funktioniert natürlich alles nicht. Und wenn dann mal irgendwas in den Medien halt so extremst gehypt wird und so, dann kann man schon davon ausgehen oder bin ich davon ausgegangen, okay, da muss ja was dahinter stecken. Und weil ich natürlich auch von Natur aus ein recht neugieriger Mensch bin, dachte ich mir, ach, das könntest du doch mal versuchen. Vielleicht funktioniert's ja.
Also Sebastian hat's ausprobiert, wie viele andere auch. Und deshalb sind die Spritzen eben auch zum Verkaufsrenner geworden. Das wiederum hat zur Folge gehabt, dass der Hersteller mit der Produktion einfach nicht mehr hinterhergekommen ist. Lieferengpässe, logisch, waren die Folge. Und die sind's auch immer noch. Und das erlebt auch der Apotheker Henry Mounier aus Köln.
Es kommt schon vor, dass Menschen, die eine Indikation haben, also die an Diabetes Typ 2 leiden, nicht versorgt werden können. Aufgrund von Menschen, die das eben benutzen, um ein paar Kilos abzunehmen.
Der Deutsche Apothekerverband hat deshalb auch schon Anfang des Jahres Alarm geschlagen, dass die Versorgung von Menschen mit Diabetes gefährdet ist und es zu Lieferengpässen kommt. Aber obwohl es eigentlich genügend Infos gibt, ist der Hype ungebrochen. Und wenn ihr mehr zu diesem Thema wissen wollt, in der Folgenbeschreibung verlinken wir euch weitere Infos dazu. Unsere Kollegen vom Tagesschau-Podcast 11KM zum Beispiel, die haben mal recherchiert, wie groß eigentlich das Geschäft mit dem Medikament ist. Ja, so viel für heute von uns. Danke fürs Zuhören, sagen wir, Nina Häuser und Lars Sänger.
Aber morgen gibt es ja noch mal eine Chance aufs Wiederhören, nicht wahr? Ja. Wir sind auch am Freitag wieder pünktlich für euch da. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk, heute zusammen mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.